Und ich lese den Bibeltext, der zur Predigt hinführt. Die letzten Worte sind dann der Predigttext. Johannes 4, 1 bis 10 und nachher 16 bis 24. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus selber nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder zurück nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Dort kam er in eine Stadt Samariens, die Sychar, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Ich lese weiter ab Vers 16. Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Und ihr sagt, Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist jetzt schon, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Lesen des Predigttextes und auch der Verse davor. Iris hat ja eben auch mit dem Spiel für die Kinder das so ein bisschen symbolisiert, worum es heute geht. Es geht um Anbetung, also Jesus auf dem Esel zieht in Jerusalem ein und sie rufen Hosianna, weil sie erkennen, er ist der König. Dann noch Jesus das Lamm und auch der Löwe, er ist beides. Das Lamm, das geopfert wird, und auch der Löwe. Es ging da überall um die Anbetung. Und auch in unserem Predigttext geht es heute wieder noch einmal um die Anbetung. Wir sind jetzt ja schon mittendrin in unserer gemeinsamen Gebetsinitiative 40 Tage Beten und Fasten für unsere Gemeinde und für die Städte und Dörfer, in denen wir leben. Vor 14 Tagen habe ich eine Predigt gehalten, passend zu dem Text der ersten Woche aus diesem Heft. Ich hatte beim Vorbereiten gemerkt, dass die Ausarbeitung, also beim Vorbereiten der ersten Predigt, gemerkt, dass die Ausarbeitung so umfangreich ist, dass ich gesagt habe, ich werde noch eine zweite Predigt dazu halten. Und genau das mache ich heute Morgen. Somit habe ich heute dasselbe Thema wie vor 14 Tagen, geschaffen für die Anbetung Gottes. Wir Menschen sind dafür gemacht, von Gott dafür gemacht, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben, Wir sind auch von Gott dafür gemacht, dass wir ihn anbeten. Wir Menschen sind geschaffen für die Anbetung Gottes. Der Predigttext steht in Johannes 4, 23 bis 24. Und ich habe eben von Iris, wie auch schon vor 14 Tagen, ein paar Verse mehr lesen lassen, damit wir uns daran erinnern lassen, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat, was in dem Predigttext steht für heute Morgen. Johannes 4, die Verse 23 bis 24, der eigentliche Predigttext. Ich lese ihn noch einmal. Aber die Zeit kommt, ja, also Jesus sagt das, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die von Gott, vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ein paar ganz kurze, aber wichtige Wiederholungen von der Predigt vor 14 Tagen. Also, die Situation war, Jesus hatte eine Begegnung mit einer Samariterin am Jakobsbrunnen. Die beiden kommen miteinander ins Gespräch. Sie haben verschiedene Themen, über die sie sich unterhalten. Und die Frau bringt die Unterhaltung auf das Thema Anbetung. Und das möchte ich betonen, dass das nicht Jesus gemacht hat, sondern das war das Anliegen der Frau, die dieses Thema angesprochen hat. Die Frau erkennt nämlich, dass Jesus etwas über sie und ihr Leben weiß, was er eigentlich gar nicht wissen konnte, weil er ja ein Fremder war. Und deshalb geht sie davon aus, weil er etwas weiß, was er gar nicht wissen konnte, dass er ein Prophet Gottes ist. Und deshalb geht sie davon aus, dass er auch mehr über Anbetung weiß als sie. Und trotz ihrer persönlichen Nöte ist Anbetung für diese Frau ein wichtiges Thema, ein so wichtiges Thema, dass sie es anspricht. Sie will mehr darüber wissen und wendet sich genau der richtigen Person zu, Jesus, dem Sohn Gottes. Und ich finde es bemerkenswert, dass Jesus dieses Gespräch über Anbetung nicht mit einer Frau führt. Und er führt dieses Gespräch auch nicht mit einem Juden, sondern mit einer Samariterin. Also die Juden mochten, positiv ausgedrückt, die Juden mochten die Samariter überhaupt nicht. Und ich gehe davon aus, dass, und dann war es halt noch so, dass Jesus dieses Gespräch mit einer Frau führte und nicht mit einem Mann. Ne? Also im Grunde genommen alles ungewöhnliche Tatsachen, also mit einer Frau und nicht mit einem Mann, mit einer Samariterin und nicht mit einer Judin, mit einem Juden. Und deshalb gehe ich davon aus, also all diese bemerkenswerten Ereignisse im Leben Jesu, da gehe ich davon aus, dass das niemals zufällig geschehen ist, sondern bewusst von Jesus so herbeigeführt. Und ich gehe davon aus, dass Jesus das auch deshalb so gemacht hat, so gewirkt hat, weil er damit deutlich machen wollte, dass alle Menschen, alle Nationen, egal welches Geschlecht und was auch immer, woher wir kommen, wir sind dazu aufgerufen, Gott anzubeten. Dann halte ich diese Aussage von Jesus, die jetzt hier auch in diesem Predigttext steht, diese Aussage von Jesus über die Anbetung, würde ich sagen, von meiner Einschätzung her, ist mindestens genauso wichtig wie die Aussage, die er Jesus gegeben hat, im Vater unser. Nur eben hier geht es speziell um die Anbetung. Beim letzten Mal hatte ich einen Zusatzpunkt, ein Zusatzthema, in Wahrheit anbeten. Dieses Mal habe ich im Geist anbeten. Und das hatte ich halt aufgeteilt. Im Predigttext steht halt, Jesus sagt, wir sollen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und deswegen, weil es so umfangreich ist, habe ich beim letzten Mal den Schwerpunkt in Wahrheit anbeten und heute im Geist anbeten. Als ich an diesem Punkt der Predigt angekommen war, da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was ist das denn, im Geist anbeten? Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und dir die Frage stellen würde, was würdest du dann antworten, wenn ich zu dir sage, was ist im Geist anbeten? Und glaubst du, dass du mir dieselbe Antwort geben würdest, wie all die anderen Personen in diesem Raum, wenn ich mehrere Leute fragen würde, was ist im Geist anbeten. Ich habe dann festgestellt, dass ich mir bisher noch nie wirklich so ganz konkret darüber Gedanken gemacht habe. Also noch nie irgendwie eine Bibelarbeit oder eine Andacht oder eine Predigt darüber gehalten habe, was ist im Geist anbeten. Und ich habe dann einiges mal nachgelesen und habe da auch noch einiges gefunden. Aber im Grunde genommen habe ich keine für mich zufriedenstellende, umfassende Antwort bekommen. Denn also gerade auch speziell zu diesem Text, da gehen die Ausleger dann auf einmal ganz stark auf die Wahrheit ein. Oder sie gehen ganz stark auf das Gebet allgemein ein. Oder sie gehen darauf ein, was ist Anbetung. Aber keiner hat so eine Gesamtaussage gemacht. Was ist denn das in der Gesamtheit im Geist anbeten? Ich glaube, die Antwort darauf zu finden, ist genauso umfangreich wie die Antwort auf die Frage, wie sehr liebt uns Gott? Da will ich gleich auch noch was zu sagen. Also, was habe ich gemacht? Natürlich habe ich das gemacht, was ich immer mache, wenn ich eine Predigt vorbereite. Immer, gerade auch in solchen Momenten, dann bete ich immer viel. Also das Gebet ist eine wesentliche Grundlage zur Vorbereitung meiner Predigten. Selbst dann, wenn ich sage, das ist die Antwort, also da habe ich eine Antwort gefunden, dann frage ich Gott, ist das wirklich die Antwort? Das ist ja eine große Verantwortung. Ich stehe hier, gebe etwas weiter und frage ihn, ist es wirklich wahr, was ich sage? Und dann aber auch natürlich, wenn ich so an meine Grenzen stoße, das ist natürlich selbstverständlich, dass auch ich oft an meine Grenzen stoße, wenn es um die Weisheiten Gottes geht und frage ihn, was soll ich dazu sagen? Und somit bleibt auch das Vorbereiten einer Predigt wirklich immer sehr spannend. Wenn wir Antworten auf geistliche Fragen suchen und finden, dann finden wir sie immer im Gebet und im Bibelstudium. Wenn wir eine Antwort auf die Frage bekommen wollen, wie sehr liebt uns Gott, dann finden wir die Antwort auf diese Frage niemals nur in einer Bibelstelle, sondern wir müssen die Gesamtheit der Bibel anschauen, um dort wenigstens eine einigermaßen zufriedenstellende Antwort zu finden. Und wenn wir eine Antwort auf die Frage bekommen wollen, was ist im Geist anbeten, dann können wir die Antwort auch nicht mit einer Bibelstelle geben, sondern wir müssen uns auch dort die Gesamtheit der Bibel anschauen. Und jetzt habe ich einige Bibelstellen für diese Predigt rausgesucht, aber die Antwort, glaube ich, ist noch umfangreicher. Und dennoch, glaube ich, habe ich ein paar wesentliche Texte herausgesucht, die uns insgesamt eine Antwort darauf geben können. So, fangen wir mal an bei unserem Predigttext. Denn beim genauen Hinsehen können wir erkennen, dass Jesus hier eben nicht nur die Aufforderung gibt, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen, sondern Jesus gibt hier schon eine erste und wichtige und grundlegende Aussage darüber, wer dazu überhaupt in der Lage ist, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und jetzt lese ich nochmal den Vers 23, Johannes 4, Vers 23, da sagt Jesus: Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Hier stellen wir im Grunde genommen fest, dass es im Grunde eigentlich gar nicht so schwer ist, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Es geht um diese beiden Worte, sind und haben. Erfüllt sind und erkannt haben. Vom Geist Gottes erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Christen haben nämlich die Wahrheit erkannt, dass Gott der Schöpfer ist und Jesus der einzige Weg zurück zum Vater ist und dass sie erfüllt sind vom Geist Gottes. Christen sind somit vom Geist Gottes erfüllt, als sie Christen geworden sind. Eine Stelle, die das bekräftigt, ist Epheser 1, 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, also gemeint sind die Christen, also die, die Christus nachfolgen. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium, also die frohe Botschaft von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Dies ist im Grunde genommen die Voraussetzung, Grundvoraussetzung dafür, dass wir im Geist anbeten können. In dem Moment, wo Menschen Christen werden, Christus nachfolgen, hier wird sogar beschrieben, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, ein Unterpfand bekommen haben, also einen ersten Hinweis von der ewigen Herrlichkeit hat Gott uns dort gegeben. Manchmal, wenn wir solche Fragen hören, was ist im Geist anbeten, ist es manchmal so, dass wir dann sehr kompliziert anfangen zu denken und meinen, dass wir Menschen, wer weiß was, machen müssen. Aber auch hier ist das Grundlegende wieder einmal so ganz einfach. Gott überfordert uns gerade dann nicht, wenn es um diese einfachen, grundlegenden geistlichen Dinge geht. Und hier in Epheser 1, 13 bis 14 werden wir daran erinnert, dass wir diese Grundvoraussetzung von Gott geschenkt bekommen haben, weil er uns mit seinem Geist beschenkt. Christen haben die Wahrheit erkannt, dass Gott der Schöpfer ist und Jesus der Erlöser ist. Christen sind von dem Moment an, in dem sie ihr Leben Jesus übergeben, sind sie vom Geist Gottes erfüllt. Und Jesus sagt eben, dass das, hier in dem Vers 23, dass das die Grundvoraussetzung ist für im Geist anbeten. Das, was Jesus hier sagt, ist im Grunde genommen die Basis, die Grundvoraussetzung, die Basis. Es ist im Grunde ein einfacher und grundlegender Hinweis darüber oder eine Tatsache, die Gott geschaffen hat für uns und in uns hineingelegt hat. Doch darüber hinaus, also das war jetzt die Basis, die Grundvoraussetzung, also wer kann im Geist anbeten, also alle, die Christus nachfolgen, weil sie den Geist Gottes haben. Das ist die Basis. Doch darüber hinaus ist es möglich, auch in dieser Erkenntnis zu wachsen. Und darum soll es jetzt gehen. Ich habe jetzt einige Bibelverse herausgesucht, auf die ich eingehen werde und erklären werde. Ich werde die nicht alle hier vorne zeigen. Aber ich glaube, es lohnt sich am besten, wenn man sich das mal mitschreibt oder sich das dann zu Hause nochmal anschaut. Zunächst kommt der Hinweis, dass es noch weitere Bibelstellen gibt, in denen wir dazu aufgefordert werden, im Geist und im Geist oder mit dem Geist zu beten oder anzubeten. Ich lese aus 1. Korinther 14, den Vers 15. Da steht am Anfang in diesem Vers eine Frage. Wie soll es aber sein? Wie soll es aber sein? Und dann, ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Und das durchbringt der Autor so ein bisschen diesen Konflikt zum Ausdruck, in dem wir Menschen oftmals stehen. Also ich will schon im Geist beten, aber ich will auch meinen Verstand nicht abschalten. Und so geht das hin. Ich will die Psalmen singen im Geist, aber auch im Verstand. Das ist so ein Konflikt, den wir oftmals haben. Dabei dürfen wir aber niemals vergessen, dass Gott, Jesus, einen besonderen Segen darauf gelegt hat, wenn wir im Geist, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir im Geist und in der Wahrheit anbeten. Epheser 6, Vers 18. Geistliche Waffenrüstung, ein sehr bekannter Text. Ist es dir schon mal aufgefallen, dass wir auch in diesem Text dazu aufgefordert werden, im Geist zu beten? Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Und das, was in 1. Korinther 14, Vers 15 gesagt wird, dieser Konflikt mit Verstand oder im Geist, wie soll ich beten, wird hier zusammengefasst, dass wir beides tun sollen. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und dann sei wachsam und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Betet alle Zeit im Geist. Oder in Judas 20 steht, ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf, euer, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das zeigt, dass die Christen, also die Autoren der Bibel, diese Aufforderung von Jesus, also Jesus hat, als er noch hier auf der Erde gelebt hat, diese Aufforderung an uns Menschen gegeben, dass wir im Geist und in der Wahrheit beten sollen. Und die Christen, die danach gelebt haben, die Autoren der Bibel, die haben sich daran erinnert, dass Jesus das gesagt hat und haben das aufgeschrieben, um andere Christen auch wieder daran zu erinnern, dass wir genau das tun sollen, im Geist anbeten. Wenn wir uns nun die griechische Bedeutung von beten im oder beten mit ansehen, dann stellen wir eine sehr vielfältige Anwendung fest. Also beten im oder beten mit kann grundsätzlich bedeuten als ein Mittel für oder die Hilfe von oder im Einfluss von oder in Verbindung mit bedeuten. Und wenn man das einfach so liest oder hört, dann hört sich das natürlich erst einmal recht theoretisch an. Und deswegen werde ich jetzt auch in diesem Punkt mal praktischer, verständlicher und konkretisiere mal diese Grundbedeutungen anhand des Heiligen Geistes. Wenn wir nämlich diese grundsätzliche Bedeutung auf die Bibelstellen beziehen, in denen es im Heiligen Geist anbeten geht, dann wird das schon mal noch viel deutlicher. Also noch einmal, diese grundsätzliche Bedeutung ist ein Mittel für oder die Hilfe von oder im Einfluss von oder in Verbindung mit. Und jetzt lese ich das Ganze mal im Zusammenhang der Bedeutung, was der Heilige Geist damit zu tun hat. Beten im Heiligen Geist bedeutet dann, der Heilige Geist ist das Mittel der Anbetung. Der Heilige Geist ist die Hilfe bei der Anbetung. Der Heilige Geist beeinflusst die Anbetung. Der Heilige Geist ist die verbindende Kraft bei der Anbetung. Im Geist zu beten bedeutet also, unter der Leitung des Heiligen Geistes zu beten. Das bedeutet, dass wir das Beten, was der Geist uns weitergibt. Im Geist zu beten bedeutet eben nicht, dass wir das beten, was wir beten wollen, sondern im Geist zu beten bedeutet, der Heilige Geist leitet uns bei unseren Gebeten. Es geht dabei nicht um Äußerlichkeiten, es geht nicht um Selbstdarstellung und es geht auch nicht darum, wie redegewandt ich bin. Es geht um die Wahrheit, die der Geist Gottes in dem Moment der Anbetung offenbart. Was vielleicht manchmal auch übersehen wird, ist, dass auch Jesus im Geist gebetet hat und sogar gejubelt hat. Vor vielen Jahren ist mir diese Stelle schon mal wichtig geworden und ich habe mal angefangen, darüber nachzudenken, was bedeutet das? Von Jesus lesen wir in Lukas 10, Vers 21, dass Jesus im Geist nicht nur betete, sondern im Geist jubelte vor Freude. Lukas 10, Vers 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Also, wir können hier nachlesen, Jesus jubelte im Geist. Worüber jubelte Jesus? Also, er hat nicht nur gejubelt, hier steht ausdrücklich, Jesus jubelte im Geist. Jesus' geistliche Freude war also so groß, weil er sich von dem Geist hat überwinden lassen, genau sich so zu verhalten. Jesus freut sich im Geist, weil sein Vater im Himmel nun auch den Geist Gottes über seine Jünger hat ausgegossen. Also noch nicht so wie beim Pfingstwunder und dennoch waren die Auswirkungen des Geistes Gottes schon zu dieser Zeit sichtbar, wirkbar und spürbar. Jesus hatte, nochmal zu dieser Situation, Jesus hatte 72 seiner Jünger ausgesendet und als sie zurückkamen, da können sie berichten, was der Geist Gottes alles in ihnen und durch sie bewirkt hat und was sie alles tun konnten oder was der Geist Gottes alles durch sie getan hat. Und das bewirkt in Jesus im Grunde genommen diese große Freude, dass er vor Freude im Geist anfing zu beten und zu jubeln. Was betet er? Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Worüber Jesus sich hier besonders freut, ist, dass Gott sich den damals und heute oftmals auch noch den Ausgegrenzten zugewendet hat. Die Mächtigen können sich sowieso immer nehmen, was sie wollen. Hier beweist Gott aber, dass er sich allen Menschen, also auch den Unmündigen, den Armen, den Rechtlosen zuwendet. Und das verzückt Jesus, um es mal so auszudrücken, und bringt ihn zu diesem besonderen Art und Weise des Gebets. Jubelt im Geist. Wir machen mal weiter mit Römer 8, 26 und 27. Römer 8, 26, 27. Auch das ist ein bekannter Text über das Wirken des Geistes Gottes. Diesem Zusammenhang beweist, dass wir ja auch angewiesen sind auf das Wirken des Geistes Gottes. Römer 8, 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Hier werden wir daran erinnert, also wir Menschen werden hier daran erinnert, dass wir Menschen schwach sind. Aber jetzt geht es nicht um unsere allgemeine Schwachheit, sondern dass wir nicht in der Lage sind, uns vernünftig auszudrücken, so wie es sich gehört, sich vor Gott auszudrücken. Es ist also eine Beschreibung, dass wir gar nicht wissen, welche Worte sollen wir denn wählen, um mit Gott vernünftig zu reden. Da bemühen wir uns, die richtigen Worte zu finden und denken, dass die Worte, die ich jetzt in meinem Gebet gesprochen habe, die drücken das auch nicht im Entferntesten aus, worum es wirklich geht. Und dann können wir von dieser Stelle sehr ermutigt werden und lesen, dass der Geist Gottes unseren Worten die nötige Würde verleiht. Der Geist selbst tritt für uns ein mit einem unaussprechlichen Seufzen. Und auch das bedeutet im Geist beten, im Geist anbeten. Das bedeutet dann auch, dass du nicht an deine eigenen Worte zweifelst. Zweifel nicht zu sehr an deinen Worten. Sondern wenn du im Geist anbetest, dann bete im Vertrauen darauf. Wenn du im Geist beten, bedeutet dann auch, ich bete jetzt im Vertrauen darauf, dass der Geist Gottes in mir die richtigen Worte vor Gott vertritt. Also beten im Geist bedeutet auch Vertrauen, vertrauensvoll beten, dem Geist Gottes das zuzutrauen, dass er mich vor Gott vertritt. Mit all meinen Anliegen, und zwar nicht einfach nur so, sondern mit einem unaussprechlichen Seufzen. Wir machen weiter mit Gebet in vom Geist gewirkten Sprachen. Vom Geist gewirkten Sprachen. Grundsätzlich muss man dazu sagen, Gott ist derjenige, der auch die Bedeutung, die Begabung der Christen gibt, in Sprachen zu beten. Und wir wissen, dass es charismatische Gruppen gibt. Wenn ich die fragen würde, was bedeutet, im Geist zu beten, dann würden sie sagen, in Sprachen beten. Und vielleicht würden sie auch gar nichts anderes sagen, aber im Geist beten bedeutet auf jeden Fall in Sprachen beten. Da, wenn ich das gefragt hätte, hätten sofort alle das gesagt. Und ich glaube, sie haben auch nicht ganz Unrecht. Aber das ist nicht das Einzige. Das ist nicht das Einzige. Ich bin aber der Meinung, nicht alle Christen haben diese Begabung, dass sie in von Gott gewirkten Sprachen oder vom Geist gewirkten Sprachen beten können. Nicht alle, also ich glaube, dass das nicht alle zwanghaft können müssen. Aber ich glaube auch, wir Christen sollten alle dafür offen sein. Denn stell dir vor, Gott will dich auch dadurch segnen, dass du in diesen vom Geist gewirkten Sprachen beten kannst. Stell dir vor, Gott will dir diesen Segen geben und du sperrst die Tür zu und sagst, ich will diesen Segen nicht haben. Wir sollten zumindest offen dafür sein, dass Gott uns auch diesen Segen geben kann und will und vielleicht auch wird, wenn wir nur offen dafür sind. Ich glaube sogar, dass uns Segen entgeht, wenn oder dir oder mir Segen entgeht, wenn Gott uns damit segnen will und wir uns dem verschließen. Jetzt kommen ein paar wichtige biblische Aussagen über das Gebet in vom Geist gewirkten Sprachen. Jesus selber hat es prophezeit, dass die Christen in Sprachen beten werden. Also kurz bevor Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückging, hat er unter anderem auch zugesagt, dass wir oder dass Christen die Möglichkeit haben, in Sprachen zu beten. Markus 16, Vers 17 bis 18, Markus 16, Vers 17 bis 18. Hier zählt Jesus einiges auf, also gibt im Grunde genommen eine Prophezeiung auf die Zeit, wenn er gestorben, auferstanden ist, wieder bei seinem Vater im Himmel ist. Da gibt Jesus eine Prophezeiung für diejenigen, die ihm dann nachfolgen werden. Markus 16, ab Vers 17. Und in dieser Prophezeiung sagt Jesus, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und dann zählt er, wie gesagt, einiges auf. Unter anderem sagt er an dieser Stelle auch, sie werden in neuen Sprachen reden. Jesus selber hat diese Art und Weise des Gebets also prophezeit und Jesus hat sich dabei etwas gedacht. Und er hat einen besonderen Segen damit verbunden. Das Gebet im vom Geist gewirkten Sprachen ist gemeinschaftsfördernd. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13, da geht es um das Pfingstwunder. Sie alle, also alle Gläubigen, sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Das Gebet in vom Geist gewirkten Sprachen ist ermutigend für den, der betet. Also man kann ja sagen, ich brauche das nicht, ne? Aber wenn Jesus dir das geben will, dann wäre es für dich persönlich eine Ermutigung. In 1. Korinther 14, Vers 4 steht, wer in einer Sprache redet, also in einer vom Geist gewirkten Sprache redet, erbaut sich selber. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Also wenn ich etwas mit verständlichen Worten in der Gemeinde weitergebe, dann kann ich meine Gemeinde erbauen, ermutigen. Aber wenn ich in einer vom Geist gewirkten Sprache rede, kann ich zumindest mich selbst ermutigen. 1. Korinther 14, Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selber. Das Gebet im Geist oder Gebet in vom Geist gewirkten Sprachen macht dir selber die Wahrheiten bewusster. Und wenn wir die Wahrheiten Gottes in unserem Leben, wenn wir es zulassen, dass sich auch dadurch die Wahrheiten Gottes in unserem Leben ausbreiten, werden wir dadurch ermutigt. Jesus sagt ja, dass wir im Geist und in der Wahrheit beten sollen und die Wahrheiten Gottes kann uns der Geist Gottes am besten vermitteln. Dadurch wächst deine Beziehung zu Gott, dadurch wächst unser Glaube an Gott. Glauben ist dann, ja, wenn wir das dann in diesem Zusammenhang sehen, dann ist Glaube nicht mehr unsere Willenskraft, nicht abhängig von unserer Willenskraft, sondern unser Glaube ist dann ein kindliches Vertrauen, dass unser Vater im Himmel uns versorgt. Ich komme zum Schluss. Jesus fordert uns auf, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Diese Aufforderung von Jesus ist die Ermutigung dafür, dass wir ein ermutigtes Leben führen können. Wenn der Lebensmut fehlt, und wir kommen ja oftmals so in Lebenssituationen hinein, da fehlt uns Lebensmut, da fehlt uns Lebensfreude. Und wenn dir Lebensmut oder Lebenszuversicht, wenn dir das fehlt für dein Leben, dann lerne es, in der Anbetung zu wachsen. Wenn der Lebenszuversicht fehlt, dann lerne es, in der Anbetung Gottes zu wachsen. Höre auf, dich stundenlang immer wieder mit deinen Problemen auseinanderzusetzen. Damit sollten wir eher aufhören. Wir müssen die Probleme nicht ignorieren, wir müssen sie angehen. Aber welchen Stellenwert hat das Problem, das ich habe, und welchen Stellenwert hat die Anbetung? Also anstatt, dass wir uns stundenlang mit unseren Problemen auseinandersetzen und kein Ende in Sicht ist, sollten wir lieber anfangen, die Bibel studieren und nachlesen, welchen Wert die Anbetung für uns hat. Wachse in der Anbetung. Geschaffen für die Anbetung, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dabei geht es um persönliches geistliches Wachstum. Wenn du geistlich wächst, wirst du auch in der Anbetung wachsen. Und wenn du in der Anbetung wächst, wirst du auch geistlich wachsen. Ich möchte dich an dieser Stelle bitten, dass du jetzt nicht resigniert vielleicht doch aufgibst, sondern diese Predigt eher als Ermutigung siehst, sie dir vielleicht nochmal anzuhören und auch mal nachzulesen, was du darüber findest, um dein eigenes Leben zu bereichern. Denn die Anbetung Gottes hat für uns Menschen so wunderbare Folgen. Denn für uns Christen ist die Anbetung im Geist und in der Wahrheit auch deshalb so wichtig, weil wir auch dadurch Frieden in unsere Seele hineinbekommen. Unsere Seelen sind ja oftmals so unruhig, weil uns so vieles bewegt und manches Mal ja auch überfordert. Wenn du für dein Leben die Sehnsucht hast nach mehr Freude und Frieden für deine Seele, dann löse dich von deinen Gedanken, mit denen du dir dein Leben immer wieder unnötig schwer machst, und tauche immer tiefer ein in die wirkliche und wahre Anbetung Gottes. Erkenne den Wert der Anbetung Gottes auch für dein Leben. Erkenne den Wert der Anbetung Gottes auch für dein Leben. Jesus sagt in Johannes 4, aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und weil Jesus das gesagt hat, deshalb ist es möglich. Und es geht eben um diese Worte, um nochmal auf die Basis zurückzukommen, sind und haben. Erfüllt sind und erkannt haben. Vom Geist Gottes erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Christen haben die Wahrheit erkannt, dass Gott der Schöpfer und Jesus der Erlöser ist. Und sie sind von dem Moment an vom Geist Gottes erfüllt. Und deshalb diese Aufforderung nochmal von mir, anstatt dass wir uns immer nur, also ich will ja nicht, dass wir unsere Probleme ignorieren, wir müssen die schon angehen und versuchen zu bewältigen. Aber welchen Stellenwert haben deine Probleme in deinem Leben und welchen Stellenwert hat die Anbetung? Und das müssen wir immer wieder prüfen und dann uns lieber, wenn wir es mit den schweren Gedanken übertrieben haben, wieder zurück zu dem, wozu Gott uns berufen hat, zurück zur Anbetung. Die erste Berufung, die alle Christen haben, ist, dass wir Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Christen, die Gott anbeten, werden dann in der Anbetung die vielen kleinen und großen Aufgaben für ihr Leben bekommen. In der Anbetung danken wir Gott für das, was er tut, loben ihn für seine großen Taten und beten ihn aufgrund seiner vollkommenen Heiligkeit an. Amen. Möchte ich einladen, mit mir zusammen zu beten. Ja, allmächtiger Gott und Vater im Himmel, wir wenden uns jetzt betend und anbetend an dich. Wir loben dich für das, was du für uns alles getan hast, dass du uns errettet hast vom ewigen Verlorensein zum ewigen Gerettetsein. Wir loben dich dafür, dass du uns auch die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns von unseren negativen Gedanken, dass du uns von unseren negativen Gedanken befreien kannst und dass wir das zulassen können. Wir bitten dich darum, dass wir in der Anbetung reifere Christen und Anbeter werden. Wir bitten dich darum, dass du uns auch die Kraft deines Geistes, durch die Kraft deines Geistes die Möglichkeit schenkst, dass wir geistlich wachsen. Lehre uns durch die Kraft deines Geistes, dass wir wahre Anbeter werden. Herr aller Herren, König aller Könige, wir beten dich an. Amen.